Herzlich willkommen bei Corianders Bücherregal. Ich bin Aileen.
Und ich bin Mareike.
Und gemeinsam sprechen wir über Kinder- und Jugendbücher. Also, wir beginnen mit der ersten Folge. Ja? Und wir haben uns gleich was Großes rausgesucht. Das heißt, wir werden viele, viele Folgen über dieses eine Buch sprechen.
Oh, das glaube ich ja auch.
Denn wir möchten Kapitel für Kapitel vorgehen, damit wir wirklich alle Dinge, die es hier gibt, besprechen können. Ja, das macht ja auch am meisten Spaß.
Und ich glaube, wir merken auch so langsam, dass teilweise die Vorbereitung beinahe länger dauert als die Aufnahme.
Hey, wir sind super gut vorbereitet.
Ja.
Ist doch schon mal was. Genau, also wir sprechen über Michael Endes Die unendliche Geschichte. Hast du dich schon immer gefragt, so, oder das irgendwie lustig gefunden, dass es die unendliche Geschichte heißt und Michael Ende der Name ist?
Stimmt.
Ich fand das schon immer irgendwie...
Also ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen peinlich, aber ist mir noch nicht aufgefallen. Aber tatsächlich die unendliche Geschichte, also die Geschichte, die ja mit Ende dann nicht so viel zu tun hat. Also, oder? Also
ja, die nie endet. Ja, und somit ist ja auch Michael Ende irgendwie unsterblich geworden durch diese Geschichten, die er geschrieben hat.
Ah, lustig. Ja? Ich habe das jetzt eher so interpretiert wie, es ist die unendliche Geschichte. Also es ist die, Nicht-Ende-Geschichte. Nicht die, die niemals endet, sondern die, die nicht mit Ende verknüpft ist. Weißt du, was ich meine? So wie als würde ich jetzt die Geschichte, die unlöhnigsche Geschichte, die sozusagen mit mir nichts zu tun hat. Und
naja, aber ich habe schon als, oder ich verstehe es schon als unendlich, also never ending. Ja,
also, und der Michael, ja, okay.
Und dass er halt Michael Ende heißt, es ist ja Zufall, ja. Aber
ja, vielleicht war es ja gar kein Zufall.
Na, wer weiß, das wäre jetzt spannend herauszufinden.
Na, er weiß ja, er wusste ja, wie er heißt.
Ja, ja.
Wahrscheinlich hat er das bewusst gemacht. Ja, interessant.
Ja, auf jeden Fall sprechen wir über die unendliche Geschichte. Heute wollen wir den Prolog besprechen und das erste Kapitel. Und bevor wir aber rein starten in die Geschichte selber, die wir für euch zusammenfassen werden und kommentieren werden natürlich, ganz kurz was zum Buch. Denn das war ja für Michael Ende selber super wichtig, wie das Buch gestaltet werden soll. Und das finde ich auch aus heutiger Perspektive ganz interessant. Also ich bin jetzt keine Expertin, aber ich glaube, dass die meisten Schriftsteller von jetzt Romanen oder es ist zwar ein Kinder-Jugendbuch, aber es ist ja zu einer Zeit erschienen, wo es noch nicht dieses riesige Genre gab. Und er durfte relativ viel mitbestimmen und sehr hochwertiges Material auch benutzen lassen für seine Ausgaben, ja, oder für sein Buch.
Genau, und auch das mit den zwei Farben.
Genau.
Habe ich ja jetzt so nicht vor Augen regelmäßig, weil ich das Hörbuch höre und nicht das Buch lese.
Mhm.
Aber das eben in Rot ist die Sicht von Bastian, also das, was hier auf der Erde passiert. Und das Grün ist eben das, was in Fantasien geschieht. Also es ist aus,
genau.
Ja, und auch aus der Sicht des Protagonisten dort.
Genau, ja. Oder vielleicht gar nicht aus der Sicht,
nicht
aber
wir nur, haben ja
einen
ja,
allwissenden
aber,
Erzähler, aber genau. So den Fokus auf dann
Fokus,
den
ja.
Atreo setzt, der ja dann in Fantasien ist und später auch auf Bastian, der ja auch nach Fantasien kommt. Hier ganz kurz, Spoilerwarnung, also wir werden spoilern müssen, wenn wir das Buch besprechen und wir werden es versuchen zu vermeiden, aber an manchen Stellen gibt es einfach Dinge, die wir dazu sagen wollen. Und genau, es ist dunkelrot, Bastians Welt, zu dunkelgrün, Fantasien. Was es mit dieser Welt auf sich hat, werden wir ja noch besprechen. Der Einband selber ist aus roter Samt, oder aus rotem Samt oder aus roter Seide, ja. Und hat so eine Art Oval aufgedruckt, das zwei Schlangen darstellt, die sich ineinander verbeißen.
Mhm.
Und das ist deshalb so wichtig, ich sage das deshalb, weil das Buch selbst im Buch vorkommt. Also das Buch wird beschrieben, denn Bastian wird dieses Buch anfangen zu lesen. Und deshalb ist es, ich glaube, umso interessanter auch für Kinder oder für den Leser, Leserin, dann dieses Buch, das Bastian ja selber hat, in den Händen zu halten. Ja, es ist so das Buch im Buch. Genau, und somit ja unendlich. Ja, das ist ja auch wieder so spannend, sehr philosophisch irgendwie auch.
Ja.
Aber es gibt ja viele tiefgründige Themen hier auch im Buch. Genau, dann würde ich sagen...
Dann starten wir mal mit der Einführung. mit dem Antiquariat von Karl Konrad Koriander.
Dieser wunderbare Name.
Wenn wir das noch 5-mal aufgenommen haben, dann kann ich diesen Namen endlich flüssig. Ja. Aber ich bleibe immer wieder dran hängen. Und ja, der Bastian kommt rein und Bastian heißt mit vollem Namen Bastian Balthasar Buchs. Da sieht man eben auch einmal die 3 Ks, einmal die 3 Bs.
Genau.
Und ja.
Genau, und spannend ist noch, also wir haben hier eine Art Prolog, der aber nicht Prolog genannt wird. Wir haben hier im Buch eine Inschrift, das Antiquariat, Inhaber Karl Konrad Koriander. Ich kann es jetzt ganz flüssig vorlesen, weil ich weiß, was hier kommt. Es ist aber spiegelverkehrt geschrieben. Das heißt, wir als Leser und Leserin, wir finden uns direkt im Laden. Also wir werden dann gleich so reingeführt in die Geschichte. Wir sind im Laden und schauen raus und sehen dann diese spiegelverkehrte Schrift, die ja außen angebracht ist an der Tür. Und es regnet, es ist dämmerig, also es ist früh am Morgen und wir sehen so die Regentropfen, die an der Scheibe runterlaufen. Und dann kommt auf einmal Klingeln. Die Messingglöckchen klingeln, es kommt jemand in dieses irgendwie einsame, verlassene Antiquariat. Und das ist jetzt der Bastian. Wie ist denn der Bastian? Wie alt ist der? Wer ist der?
Ja, der Bastian, der wird beschrieben, dass er zwischen 10 und 11 Jahren ist oder 10 oder 11 ja. Und dass er dick ist. Und
oder dicklich, oder?
Ja, oder so. Dicklich. Ich glaube, es wird sogar gesagt, ein dicker Junge, oder?
Genau, ein kleiner, dicker Junge.
Ja.
Das ist also, ja. Eine andere Zeit, ja.
Ja, wahrscheinlich würde es heute auch nicht mehr so beschrieben werden. Vielleicht auch doch. Also er kommt rein, er schaut sich um und er bemerkt auch ziemlich schnell, dass da noch jemand ist. Nämlich der Karl Konrad Koriander.
Wir nennen ihn ab jetzt immer Koriander.
Ja, einfach nur Koriander, genau. So wie das Bücherregal.
Genau, daher kommt unser Name.
Ja. Richtig, daher kommt unser Name, also Koriander, nicht das Gewürz, das wird ja auch mit I geschrieben. Und der raucht da Pfeife, da steigen kleine Rauchwölkchen auf und er zeigt sich direkt mal unsympathisch und sagt sowas nach dem Motto, ja, wundern Sie sich draußen, aber gehen Sie raus, denn es zieht.
Genau, ja, also man merkt, er ist nicht sehr kundenfreundlich. Und ich finde es auch spannend, so wie das Antiquariat beschrieben wird, das ist vollgestopft mit Büchern. Hinter einer mannshohen Mauer von Büchern kommen eben diese Rauchwölkchen hoch, also total voll mit Büchern. Ich glaube, das kann man sich ganz gut vorstellen, wenn man mal in so einem urigen Antiquariat war.
Oh ja, ja, ja.
Und dann.
Und es riecht ja auch danach.
Also, genau, ja. Ist die Frage, rauchen in einem Bücherladen? Also, das geht heute nicht mehr.
Dafür, dass der Koriander sich so darüber beschwert, über die kleinen Kinder, die so schändlich mit seinen Büchern umgehen, also ist jetzt der Rauch auch nicht das Allerbeste.
Ja, auf jeden Fall.
Aber okay.
Jetzt ist auch so spannend, wie der Koriander beschrieben wird. Wir haben hier nämlich keinen wirklichen Sympathieträger, hast du ja auch schon gesagt. Also, er ist ein älterer Mann. Er hat irgendwie ein Aussehen von einer bissigen Bulldogge. Das finde ich irgendwie spannend. Auch untersetzt, knollenförmige Nase und so weiter. Der Mund ist schief gezogen, also durch die Pfeife. Also irgendwie schon mal uns als Leserinnen wird es nicht wirklich einfach gemacht, mit dem irgendwie so eine nette Bekanntschaft zu schließen.
Er wird als unsympathisch und auch äußerlich eher unangenehm beschrieben, so kann man das vielleicht sagen.
Genau, und dann kommt es gleich voll dick, kommt es gleich voll, meine ich, dass er eben sagt, Kinder, du bist ein Kind, geh bitte wieder, denn Kinder kann ich überhaupt nicht leiden. Ja.
Genau.
Also Kinder sind nur Schreihälse und quengeln rum und die zerstören Bücher.
Er mag keine Kinder, aber er hat eben auch ein sehr abwertendes Bild den Kindern gegenüber. Und da haben wir ja auch schon gesagt, naja, ist fraglich, ob er so viel mit Kindern zu tun hatte in seinem Leben.
Und das ist auch ganz spannend. Bastian wird ja so als sehr verschüchterter Junge beschrieben. Ist auch erstmal super irritiert davon, dass der Koriander so unhöflich ist. Aber, also bevor er gehen möchte, widerspricht er nochmal dem Koriander und sagt, nicht alle Kinder sind so. Und ich denke, da ist so der Moment, dann kommt auch ein Gespräch zwischen den beiden auf. Also die Frage ist, kann man es ein Gespräch nennen? es ist mehr so eine Art Verhör vom Koriander. Also er verhört den Bastian. Aber ich denke, Koriander hat gemerkt, irgendwas ist an diesem Jungen. Also da Bastian ihm eben widerspricht. Und dann beginnt eben dieses Verhör. Da erfahren wir eben auch, Bastian Balthasar Buchs. Und Koriander kommentiert das, oh, ein kurioser Name. Dabei hat er selber auch einen kuriosen Namen.
Ja, sein Name ist nicht besser.
Ja, und spannend ist, Koriander vermutet sofort, warum Bastian in seinem Laden sein könnte. Was denkt er denn?
Also Koriander merkt schon, dass der Bastian vermutlich abgehauen ist, vermutet aber gleich das Schlimmste, meint, dass er vor der Polizei geflohen ist. Aber Bastian erklärt ihm dann, dass er eben vor den Kindern aus der Schule geflohen ist. Da wird er gemobbt und gehänselt. Ja, und Koriander hackt im Grunde hart auf ihm rum.
Also, genau, also hier spannend eben, das ist wirklich so ein Verhörton. Vor wem bist du weggelaufen? Vor den anderen. Vor welchen anderen? Den Kindern aus meiner Klasse. Warum? Sie lassen mich nie in Ruhe. Was tun sie denn? Und so geht's weiter. Also Koriander fragt ihn wirklich aus und dann, und das lässt du dir so einfach gefallen? Und dann beginnt er eigentlich, den Bastian richtig fertig zu machen. Er bezeichnet ihn als
Schwächling auch.
Schwächling, Angsthase. Dann denkt er, dann bist du halt wenigstens ein Streber. Nein, auch das nicht. Bastian ist sitzen geblieben. Und dann sagt er, Gott im Himmel, ein Versager auf der ganzen Linie. Und das finde ich schon extrem, ja, wie er ihn da so fertig macht. Und ihn auch dann dazu bringt, aufzuzählen, wie ihn denn die anderen Kinder nennen, also wie sie ihn eigentlich mobben. Und da zählt das Bastian auf. Was erinnerst du dich noch? Wie nennen denn die anderen Kinder Bastian?
Dieses eine irgendwie Wambo Wambo.
Genau.
Sitzt auf dem Bochambo, ja, dieses eine.
Was auch immer das bedeutet. Dann
aber Spinner. Auch ach, Mondkalb.
Genau.
Ja. Da haben wir doch auch nachgeschaut, was das bedeutet. Mhm. Mondkalb. Da hatte ich als erstes die Assoziation mit Harry Potter, wo ja so ein ganz goldiges, magisches Tierwesen auftaucht. Dieses komische Tier mit dem langen Hals und den großen, runden Augen.
Das habe ich noch nie gesehen, aber ja.
Aber ein Mondkalb ist eben eigentlich eine Missgeburt eines Rindes. Oder so wurden die früher bezeichnet. Und man hat es zurückgeführt auf den schädlichen Einfluss des Mondes.
Spannend, ja?
Ja, das, also sie sind schon ziemlich grausam zum armen Bastian. Der wird ordentlich gemobbt und fertig gemacht. Und heute hätte man vielleicht einen Beauftragten an der Schule, der sich darum kümmert.
Ja, hoffentlich.
Oder eine Schulpsychologin oder einen Psychologen. Ja.
Denn da kommt es ja jetzt auch nochmal gleich noch härter eigentlich. Wir erfahren mehr über Bastian. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Mondkalb. Ich finde es sehr spannend. Also auch den Begriff Mondkalb klingt irgendwie jetzt, also wenn man das nicht weiß, was das bedeutet, dann klingt es irgendwie auch recht putzig oder so, jetzt wenn du das beschreibst, so aus dem Harry Potter-Universum. Das ist irgendwie allgemein ein interessanter Begriff. Und Mond spielt ja auch später nochmal eine Rolle, weil ja Bastian die Aufgabe hat, der kindlichen Kaiserin, das ist die Herrscherin von Phantasien, einen neuen Namen zu geben. Und ich verrate nicht so viel, aber Mond spielt in diesem Namen auch eine Rolle. Und vielleicht nochmal Koriander, vielleicht möchtest du auch was dazu sagen. Also wir haben ja schon gesagt, dass er sehr negativ auftritt. Ich habe das Gefühl, dass der Koriander den Bastian so ein bisschen testet. Später kommt Koriander auch wieder vor. Also er spielt nochmal eine Rolle im Buch, obwohl er eigentlich nur im Prolog und mehr oder weniger Epilog vorkommt. Er ist ja unglaublich unsympathisch gezeichnet. Aber man weiß später, dass er eigentlich mehr weiß. Und er liest ja auch ein Buch, als Bastian den Laden betritt. Und dieses Buch ist?
Ja, ist die unendliche Geschichte. Und Koriander war eben selber dann so ein Kind, mal, das einen Namen sich ausgedacht hat für die kindliche Kaiserin.
Genau.
Ja.
Und das wissen wir aber ganz erst am Ende wissen wir das. Also, und da finde ich so spannend, dass er Kinder so negativ betrachtet, obwohl ja nur ein Kind, also jetzt sprich Bastian, den er ja mit dem Verhör so auch ein bisschen provoziert, austestet und dass wir wissen, dass nur Bastian die Welt retten kann. Also klingt ein bisschen arg viel, aber gut.
Also ich finde auch, dass Koriander ein bisschen merkwürdiger Mensch ist und Ich finde gleichzeitig, dass jetzt in dem Buch, also ich meine in den ersten Kapiteln, die ich gelesen habe, immer mal wieder so Personen auftauchen, auch der Zentaur später, der, mein Gott, wie heißt er nochmal?
Chiron.
Chiron, genau. Naja, die haben sowas gleich extrem Wertendes. Also das sind so Personen, Charaktere, die erstmal sehr verschlossen wirken, also so wirken, als hätten sie keine große Offenheit für das, was ihnen da begegnet und erstmal abwerten, so dieses klassische einfach wegstoßen, weg damit. Und das ist mir schon häufiger aufgefallen und das zieht sich durch verschiedene Charaktere durch. Also es ist nicht nur der Koriander, es sind auch andere.
Wir müssen uns ja auch denken, dass das Buch aus den Ende 70er Jahren stammt, wo vielleicht auch so die Haltung gegenüber Kindern noch anders war, ja, als wir jetzt vielleicht, jetzt psychologisieren wir viel mehr oder überlegen wir uns viel mehr, wie wir mit Kindern uns unterhalten oder was wir Kindern zumuten können im Gespräch und so weiter. Mhm. Vielleicht war das früher einfach weniger, ja. Er spricht mit ihm ja irgendwie wie mit dem Kind, aber auch wie mit dem Erwachsenen, ja, in der Abwertung.
Ja, wir erfahren auch, dass der Bastian eine ziemlich schwierige Geschichte hat. Seine Mutter ist gestorben, den Vater gibt es noch, aber der Vater scheint ziemlich depressiv zu sein und die Trauer nicht verarbeitet zu haben, dass eben die Mutter gestorben ist. Und ja, genau, er sagt dann auch sowas wie, Vater sagt nie etwas.
Genau, Vater sagt nichts, es ist ihm alles gleich. Und dann fragt der Koriander, und deine Mutter? Ja, die ist nicht mehr da. Und das ist der Moment, also Bastian sagt, sie ist tot. Und in dem Moment klingelt das Telefon. Also wir haben jetzt keine Reaktion mehr darauf von Koriander auf diese schlimme Nachricht von Bastian, dass er eigentlich letzten Endes ohne richtige Eltern dasteht, was auch später immer wieder eine Rolle spielen wird. Und das Telefon klingelt und jetzt kommt diese Anziehungskraft.
Genau, der Koriander geht weg, lässt das Buch zurück, einfach da liegen. Und Bastian spürt, okay, dieses Buch zieht ihn wie magisch an und es ist auch wie eine Magnetkraft. Ja, er muss dieses Buch haben.
Genau, das ist total spannend, denn jetzt zu Anfangs hat ja Koriander vermutet, dass Bastian so als Dieb war, der eine Ladenkasse ausgeraubt hat oder ähnliches. Und dass er deshalb so außer Atem in dem Antiquariat aufgetaucht ist, indem ja ansonsten anscheinend nie Kinder auftauchen. Da übrigens noch ganz spannend, sagt Koriander schon, Kindern verkaufe ich keine Bücher, weil Kinder sich eben so schlecht mit Büchern auskennen oder auch Bücher misshandeln. Und das wird jetzt scheinbar dem Koriander zum Verhängnis, denn Bastian hat diese Anziehungskraft und er weiß, er muss dieses Buch haben. Aber er denkt dann auch gleich, Ich möchte es kaufen, ich kann es aber nicht kaufen, denn Koriander verkauft mir keine Bücher. Und der einzige Weg, das Buch zu haben, ist, es an sich zu nehmen und ganz schnell wegzurennen. Und das macht er auch. Ja? Also er wird jetzt tatsächlich zu dem Dieb, der vorher eigentlich nicht war. Und zu etwas, das wir eigentlich nicht von Bastian erwarten, finde ich. Oder? Also so wie er vorher gezeichnet wurde, habe ich nicht erwartet, dass er so etwas macht. Ja.
Nee, man hätte es wirklich nicht erwartet. Er ist auch direkt sehr selbstkritisch, wo er wegrennt, wirft sich selber das vor, dass er jetzt ein Dieb ist. Er ist sich auch sicher, er kann nicht mehr nach Hause, was auch krass ist. Ja. Er kann nicht mehr nach Hause, weil er jetzt ein Buch gestohlen hat. Das geht auf keinen Fall. Also der Zug ist abgefahren für ihn. Er rettet sich oder er versteckt sich letztendlich auf dem Dachboden der Schule.
Genau, er weiß, dass dieser Speicher, der Dachboden der Schule, eigentlich nie betreten wird. Er war da einmal, weil er was hochtragen musste vor ewigen Zeiten und er überlegt halt, was mache ich jetzt? Und er denkt auch mal ganz kurz, vielleicht wandere ich aus, vielleicht gehe ich auf ein Schiff und werde Pirat oder wie so in den ganzen Geschichten, die er eben gelesen hat. Also hier kommt diese Geschichtensache auch vor, dass er sich gerne in Geschichten flieht. Und da haben wir auch noch diese Passage mit den Leidenschaften. Denn als er sich beschließt, dieses Buch zu stehlen, schiebt am Ende so eine Passage ein, die eigentlich erstmal gar nicht so richtig reinpasst in so ein Kinderbuch, finde ich.
Mhm. Er spricht über Süchte.
Genau, ja.
Über verschiedene, also über...
Also über das Bergsteigen, also das extreme Bergsteigen, das ist so die Art von Sucht, die vielleicht jetzt am wenigsten als Sucht gelten kann. Aber dann auf dieses, dass man andere Menschen ruiniert, weil man sie erobern möchte, dann die Genüsse des Gaumens. Ihr merkt, das ist eine Literatursprache, die der Flasche, also Alkoholsucht oder Glücksspiel. Also es sind hier Süchte, die jetzt erstmal in einem Kinderbuch nicht wirklich was zu suchen haben. Und er vergleicht die eben mit dieser Leidenschaft von Bastian, die Leidenschaft für Bücher.
Was auch wichtig ist, ist, dass der Bastian wirklich Angst vor der Schule hat. Also das kommt auch noch raus. Er hat eine unglaubliche Angst vor den Mitschülern, vor der Schule, vor den Lehrern, davor, dass er es nicht hinbekommt.
Die Lehrer sind auch sehr gemein zu ihm.
Genau, die Lehrer sind richtig gemein zu ihm. Und er denkt auch, dass der Vater ihn nicht vermisst.
Genau.
Er denkt, er wird ihn nicht vermissen.
Ja.
Und das ist ja dann schon fast tröstlich.
Genau, also er tröstet sich damit, dass sein Vater gar nicht bemerken wird, dass er weg ist.
Mhm.
Also auch total spannend, also, dass er so diese Sorgerolle eigentlich schon übernommen hat für den Vater. Also einerseits, ja, also... aber andererseits halt gar nicht diese Sachen bekommt, die man als Kind bekommen sollte.
Man merkt definitiv, dass es da kein Vertrauensverhältnis gibt zum Vater.
Ja.
Also es wird sich nicht um Bastian gekümmert, emotional.
Genau, nur materiell.
Nur materiell, genau. Er hat alles, was er braucht, irgendwie Spielsachen,
genau, ohne ganz, Ende. Ganz viel.
Kleidung ist alles nicht das Problem, aber er ist emotional wirklich vernachlässigt. Er richtet sich dann ein auf diesem Dachboden und es ist auch ganz süß, weil er eigentlich nur irgendwie ein Pausenbrot dabei hat und einen Apfel und ein bisschen was zu trinken. Und ja, sich da jetzt so einrichtet, als würde er da jetzt hinziehen und da wohnen und dort für immer bleiben. Man fragt sich so ein bisschen, okay, Bastian, wie sieht's aus morgen? Also wie kommst du an dein Essen und so weiter?
Ja, man merkt, dass diese Geschichte ihm voll im Bann hat, denn er richtet sich eben ein, um das Lesen zu starten, weil es das Einzige ist, das er machen kann. Aber natürlich ist das sehr kurzfristig gedacht. Er sagt, ich kann nicht mehr zurück. Okay, mit der Schiffsreise schwierig. Er weiß ja gar nicht, wie man so zu einem Hafen kommt, wie man überhaupt sowas anstellt. Also erstmal vorläufig an einen Ort, wo ihn niemand finden kann. Und das ist eben dieser Speicher, der Dachboden. Das ist ja auch, also ich denke, Dachboden ist ja auch so eine Faszination für Kinder. Es ist also ein Ort, an dem alte Sachen lagern, alte Sachen aus dem vorherigen Jahrhundert zum Beispiel oder also von den Großeltern, von den Eltern, alte Spielsachen normalerweise oder alte Kleidungsstücke. Also ich fand immer Dachboden super spannend, auch bei mir zu Hause und auch mein Kind liebt es, auf den Dachboden zu gehen. Und auf diesem Dachboden finden wir ganz, ganz viele Sachen, die so von der Schule sind und wo man denke, kann es sowas in der heutigen Schule überhaupt noch geben, dass da...
Ist total alte, kurios, irgendwie ein altes menschliches Skelett.
Mhm. Ausgestopfte Tiere, irgendwelche chemischen Materialien, Tourengeräte.
Genau, kaputte Sachen, die man nicht mehr benutzt.
Genau.
Ja, ich glaube, so Dachböden, das haben wir jetzt heute nicht mehr. In den Schulgebäuden, die sind ja ohnehin meist anders gebaut von der Architektur her. Das ist da jetzt
vielleicht eher noch der Keller, ja?
Ja, vielleicht ein Keller.
Ja. Und auch spannend hier jetzt wieder Sprache. Wir haben hier ein Buch aus den Ende 70er Jahren. Und Bastian setzt sich im Türkensitz auf die Tourenmatten. Ja.
Das also, ist schon ein Schneidersitz, was er meint.
Ich denke auch, ja. Und da merken wir wieder, Gott sei Dank, dass wir weitergekommen sind mit der Sprache, zumindest ein bisschen, und solche Begriffe nicht mehr benutzen, also die irgendwie auch was einen rassistischen Beiklang haben, finde ich. Also Türkensitz, ja, Schneidersitz, sagen wir. Aber die Frage ist, warum eigentlich Schneidersitz?
Ich meine, weil die früher so da saßen.
Die Schneider.
Ja. Also das ist jetzt so meine Laienmeinung. Ich kann es ja nochmal schnell googeln, bevor wir weitermachen.
Recherchieren wir. Und dann eben auch hier wieder ein Indianerbezug, also nordamerikanische Ureinwohner, und das finde ich spannend, weil es immer wieder mal auftaucht in dem Buch. Also bereits zu Beginn spricht Bastian von diesen Rauchwölkchen, die er wie bei den Indianern irgendwie gemacht werden. Es war irgendwie am Anfang und auch am Ende kommt jetzt, dass er sich einwickelt wie die Indianer mit so Decken. Also spannend hier, denn wir haben ja später auch noch Atreyu, der auch so, finde ich, so einen Bezug zu nordamerikanischen Ureinwohnern hat oder zu Stämmen zumindest, zu Naturstämmen. Ja, das wäre jetzt irgendwie auch interessant.
Ja, und Schneidersitz heißt Schneidersitz, weil die tatsächlich so gearbeitet haben.
Aha.
Die saßen dann auch manchmal auf dem Tisch oder so und das hat sich dann angeboten. Nur so.
Die Frage ist natürlich
Fun Fact.
Ja, die Frage ist, warum es dann den Begriff Türkensitz gab oder gibt.
Den habe ich, gab, das habe ich auch gerade gesehen.
Ja. Also, weil ich meine, die Schneider arbeiten ja schon länger so. Warum hat man nicht immer diesen Begriff benutzt?
Keine Ahnung, aber...
Das sind jetzt Dinge, die wir noch herausfinden
Aber wir
können.
Sagen Schneidersitz dazu.
Genau. Und das Ganze endet damit, dass Bastian beginnt, die unendliche Geschichte zu lesen. Also genau das Buch, das ich jetzt gerade auch in der Hand halte. Ja. Wir hatten gerade eine kleine Pause und ich habe auch noch mal in der Pause ein Interview von Ende durchgelesen, das wir bestimmt noch öfter irgendwie auftauchen lassen werden. Oder was denkst du? Das hast du ja auch schon gelesen.
Ja, ich finde es auch spannend. Ich glaube, ein paar Sachen würde ich auch gerne mal erwähnen, ja. die ich da drin gelesen habe.
Also das erste Kapitel, wie heißt denn das erste Kapitel?
Phantasien in Not.
Genau,
ja.
Phantasien
ich hatte,
in Not.
Ich dachte kurz, ich muss nachschauen, aber nein, ich erinnere mich.
Gutes Gedächtnis. Und jetzt nochmal kurz zur Gestaltung des Buches. Ab jetzt haben wir immer solche Layouts, und zwar Illustrationen des ersten Buchstabens auf der ersten Seite. Und ich kann mal erzählen, was ich auf der ersten Seite so sehe. Ich kann es dir auch nochmal zeigen hier. Das Kapitel beginnt mit einem großen A. Also das A ist hier so kalligrafisch gemalt. Und wir haben darauf so ein paar Wesen zu sehen, Lebewesen.
Mhm.
Also sie werden Getier genannt tatsächlich, im Haulewald. Das ist der Ort, in dem unsere Geschichte startet. Und da sind ja vier Wesen zu sehen.
Ja, dieser riesen Felsenbeißer auf seinem
genau.
Steinfahrrad.
Mhm, ja.
Dann das Irrlicht, das ist so dargestellt, ja, wie eine leuchtende kleine Gestalt mit einer weißen Fahne.
Irgendwie, da ja gerade Olympia ist, muss ich an diese Olympia-Renner denken.
An den Fackelläufer, ja.
Mhm. Dann ist da der Nachtalb auf der Fledermaus. Die Frage ist jetzt, was ist ein Nachtalb? Ich glaube, Nachtalb ist doch normalerweise so wie so eine Art albtraumhafte Gestalt, oder?
Jetzt, wo du es gerade sagst, denke ich, stimmt. Hat man das nicht früher dann so gesagt, dass dann der Nachtalb kommt und dann irgendeine Geschichte erzählt oder eine gruselige Geschichte? Boah, keine Ahnung.
Ja.
Müsste ich nochmal nachschauen.
Ja, du kannst ja mal nachschauen und ich erkläre mal weiter, was ich hier noch hier sehe. Dann ist der Winzling, also nettes Wort, auf einer Rennschnecke. Und die Schnecke schneckt da so den Buchstaben hoch. Und wie gesagt, der Nachtalb auf der Fledermaus reitet auf der Fledermaus ungefähr so rechts oben im Bild. Und das Irrlicht ist zwischen den A-Strichen und der Felsenbeißer direkt drunter. Also, damit ihr es euch ein bisschen besser vorstellen könnt.
Ja, und der Nachtalb ist tatsächlich ein Fantasie- und Sagenwesen, das jetzt nicht direkt erfunden wurde von Michael Ende.
Ja.
Das hat man ursprünglich Ma genannt. Und das ist auch, da gibt es auch Bilder. Also es gibt hier so eine alte Darstellung. Das ist wie so ein schwarzes, pelziges Vieh, das sich dann in der Nacht auf die Brust setzt oder auf die Menschen setzt und ihnen schlechte Träume bereitet.
Ja, das hatte ich auch noch so im Kopf, dass das irgendwie auf der Brust sitzt und du wachst auf nachts und das ist eigentlich der Albtraum, der dich aufgeschreckt hat und du bekommst keine Luft mehr. Und ich denke, das ist vielleicht einigen bekannt, wenn man von Albträumen geplagt ist.
Genau, einfach so ein Fabelwesen, wie man sich die Albträume, eine Geschichte über die Albträume, könnte man sagen.
Obwohl der Nachtalb ja jetzt gar nicht so negativ in der Geschichte rüberkommt.
Nee, ist erst ganz süß, ne?
Mhm.
Der sagt auch, huhu,
genau. Obwohl ja auch erwähnt wird, dass diese Wesen, also wir lernen ja jetzt vier Wesen kennen, es wird auch gesagt, dass diese Wesen nicht immer positiv sind. Die bekriegen sich auch untereinander, die sind auch keine immer positiven Wesen. Ja. Ich habe jetzt gedoppelt. Soll ich doch mal sagen? Die sind nicht positiv.
Es sind keine friedlichen oder immer lebenden Wesen.
Friedfertigen Wesen.
Ja. Hast du jetzt, als ich gerade recherchiert habe, hast du schon gesagt, dass das Irrlicht da wandert durch den Haulewald und die Gruppe da entdeckt?
Mm-mm, noch nicht.
Nee. Okay.
Genau, das Kapitel beginnt eben damit, ja?
Genau, dann das Irrlicht, also es beginnt damit, dass das Irrlicht da unterwegs ist und an einem Baum anhält und ist auch ganz süß beschrieben, weil es dann hechelt wie so ein kleiner Hund und sich umschaut, entdeckt da ein Lagerfeuer und an dem Lagerfeuer sitzen eben der Felsenbeißer, der Nachtalb, der Winzling und, Moment, das war's schon, das sind nur drei.
Genau.
Genau, und er oder das Irrlicht ist dann das vierte Wesen im Bunde und überlegt erst hin und her, soll es sich melden, also soll es sich zeigen oder nicht. Und am Ende zeigt es sich, weil es sieht, die anderen haben auch alle etwas Weißes dabei, eine weiße Schärpe oder eine weiße Fahne, sind also Boten oder Botschafter oder was war es auch, freie Händler oder irgendwie so.
Unterhändler,
genau. Mhm. Also Wesen, die jetzt keinen Streit suchen in dem Sinne, sondern ja, friedlich unterwegs sind.
Ja, und interessant ist noch, dass das Irrlicht ein verirrtes Irrlicht ist. Also auch hier wieder sprachlich, so Sprachspiele. Es ist so groß wie ein Kinderball, macht so Zickzacklinien und irgendwie stellt man sich das Irrlicht ganz putzig vor, obwohl eben auch erwähnt wird, dass Irrlichter ja eigentlich keine, wie gesagt, positiven Wesen sein müssen oder zumindest nicht glaubwürdig oder vertrauenswürdig sind.
Ja, man kann sich nicht auf sie verlassen.
Genau, ja.
Das wird ihnen ja auch nachgesagt, dass sie eben andere in die Irre führen.
Genau, im Moor, ja, ins Moor hineinführen.
Genau, und dieses Irrlicht hat eben seinen Weg verloren, weiß nicht, wo es lang soll und möchte auch nach dem Weg fragen.
Genau, und es trifft auf diese drei Wesen, die da am Lagerfeuer sitzen. Und bevor wir darüber ein bisschen sprechen, als ich das Kapitel nochmal gelesen habe, nachdem ich das Buch schon mal gelesen hatte, ist mir aufgefallen, dass das alles irgendwie Neutrum-Personen sind, also das Irrlicht, oder männliche Personen sind. Also wir haben den Felsenbeißer, der Nachtalb, der Winzling. Es sind keine weiblichen Gestalten. Also es gibt natürlich auch Frauen in den Völkern. Ich glaube, beim Irrlicht nicht. Das Irrlicht ist neutral, weil es da keinen großen Unterschied dazwischen gibt. Aber, und dann ist mir aufgefallen,
ist
auch im Weiteren.
Eigentlich, das Irrlicht, genau. Ja, ist non-binär. Ja.
Aber so die meisten Figuren, die jetzt auch im Weiteren auftreten werden, sind männlich, also maskulin. Und es gibt eigentlich jetzt nur zwei oder drei markante Frauen, die mir so in den Sinn kommen. Na gut, Bastians Mutter ist tot, ja. Auch Atreus' Eltern, den wir später kennenlernen, sind auch tot.
Ja.
Und so richtige, größere Figuren sind die kindliche Kaiserin und eine Hexe, die später auftritt. Und die kindliche Kaiserin ist ja auch nicht wirklich, also ist ja keine weibliche Gestalt, ist eher ein Mädchen, aber auch so eine Überfigur, die gar nicht mehr die
ja, so richtig... So mega idealisiert, ja, ne? Also diese kindliche Kaiserin. Auch so das... Weißt du, was ich meine, wenn ich sage, auch schon wie so fast ein bisschen unangenehm idealisiert? Mhm. Also so wie so halb heilig und man merkt aber gleichzeitig irgendwie, dass es einen so ein bisschen abstößt. Also bei mir ist das so, wenn irgendwie Personen oder, ich meine, ich habe sie jetzt noch nicht kennengelernt in dem Buch, die kindliche Kaiserin, aber ich kenne es von mir, dass wenn Personen so heilig beschrieben werden oder heilig auftreten, dass ich wie auch so ein bisschen eine innere Abwehr habe. Also, weißt du, so...
Vielleicht auch aus persönlicher so Präferenz oder Erfahrung vielleicht, dass solche Menschen oder Personen enttäuschen können, ja?
Ich glaube auch, weil ich dem unterstelle, dass es immer ein bisschen unauthentisch ist und dass es sich aber auch über Gewöhnliches erhebt. Und ich finde das Gewöhnliche eben auch wichtig. Mhm. Also auch die Probleme, auch die Hindernisse, auch das, wo man was lernt noch.
Ja.
Also... Aber ja.
Ja, ich denke, bei der kindlichen Kaiserin, die ist ja eine Art Instanz und eine Art göttlicher Instanz. Also die ist ja weit weg von irgendetwas Gewöhnlichem, aber ich glaube, sie kann auch gar nicht gewöhnlich sein. Und es kommt ja auch später noch, dass sie ja alles zulässt. Sie macht keinen Unterschied zwischen Gut und Böse. Sie lässt alles einfach geschehen. Es ist ja im ganzen Buch, zieht sich dieses, ja... Motiv irgendwie durch, ja, dass das für Bastian eine wichtige Sache sein wird, auch für Atreo, einfach die Sachen sein lassen oder auch böse sein dürfen, um dann zu sich selbst zu finden. Auf jeden Fall, auf dem Punkt, den ich hinaus wollte, war, kindliche Kaiserin ist keine Frauenfigur. Ja? Ich kann mich nicht als Mädchen, als Frau damit identifizieren. Und dann gibt es die Hexe, die später also eine böse Hexe ist, die manipulieren möchte.
Aber ist nicht die uralte Morla auch ein weibliches Geschöpf?
Stimmt, da hast du recht, ja. Aber die ist ja auch total negativ.
Super negativ, ja.
Also und vielleicht eben das ist, also ich als Frau oder als Mädchen habe jetzt keine Identifikationsfigur in dem Buch, obwohl ich das nie gebraucht habe. Ich will jetzt nicht drauf rumreiten, dass ich als Kind jetzt das irgendwie vermisst hätte oder das Gefühl hatte, oh, ich bin da nicht betroffen. Ich bin mir sicher, als jetzt Leseratte oder als Kind das gern gelesen hat, habe ich mich immer mit dem Bastian identifiziert, natürlich, also vor allem im ersten Teil. An den zweiten Teil habe ich ja keine Erinnerungen mehr. da weiß ich es nicht. Das wäre jetzt total spannend. Wie habe ich mich da als Kind gefühlt, als er ja so auf einem sehr schwierigen Weg ist? Aber wie gesagt, wollte ich nur mal so voranstellen, ist mir aufgefallen, es hätte ja auch zum Beispiel eine Felsenbeißerin sein können. Hätte eine Winzlingin sein können. Oder eine Nachtalbin.
Ja.
Also klar, das ist Ende der 70er Jahre geschrieben worden, da war das noch nicht so ein großes Thema. Aber ich bin mir sicher, wenn ich das Buch jetzt in der heutigen Zeit verfassen würde, müsste ich irgendwie ein bisschen diverser vorgehen. Obwohl, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Michael Ende gar nicht divers war. Also das sehen wir auch später noch, wie divers die Figuren sind. Aber halt, wie gesagt, sehr männliche Figuren.
Ja, ja, es ist natürlich auch das, was man dann heute teilweise verfasst. Das wird dann auch vielleicht in 60, 70 Jahren sehr kritisch gesehen aus verschiedener verschiedenen Blickwinkeln.
Und wer weiß, wenn ich jetzt als Kind damals aufgewachsen wäre, würde es mir vielleicht jetzt oder als erwachsene Frau nochmal lesen würde es mir vielleicht gar nicht auffallen. Vielleicht fällt es mir nur auf, weil ich so geprägt bin. Sei es von den Medien, sei es von der Diskussion, die angestoßen wurde und so weiter.
Genau, man ist einfach auch sensibilisiert,
ja.
Was ich noch sagen wollte von den Namen her, also die Namen, die Tiere haben, sind auch wirklich lustig und auch wie von einem Kind erfunden, finde ich. Also mein Sohn hört ab und zu mit, wenn ich mir das Hörbuch anhöre. Und er findet die Namen auch richtig lustig. Also da muss er dann auch lachen. Irgendwie bei Wuschwusul, also das eine.
Ist der Name des Nachtalbs.
Und jetzt müssen wir nochmal sagen, wie der Felsenbeißer heißt. Irgendwie Björn Rachzack. Genau, da hat er auch total gelacht. Und auch jedes Mal, es fand er wirklich witzig. Und Blub fand er auch gut.
Blub ist das Irrlicht.
Ja, Blub das Irrlicht, Wuschwusul der Nachtalb und...
Mein Favorit, Ück, der Winzling.
Ja, oh Gott, Ück, ja. Ja. Also ja, auch süß irgendwie, finde ich, was er sich da so ausgedacht hat und auch schon wie so von einem Kind einfach erfunden.
Genau.
Und
vielleicht, also eigentlich passiert in dem Kapitel gar nicht so viel. Ich kann mal ganz kurz so einen Rundumschlag machen und dann werden wir weiter über so Details sprechen. Das Irrlicht kommt ans Lagerfeuer, trifft auf die anderen Boten und die alle haben ein Ziel. Sie wollen zum Elfenbeinturm, in dem eben die kindliche Kaiserin herrscht. Sie wollen der kindlichen Kaiserin berichten, dass etwas Komisches vor sich geht. Dass das Land, dass alle Länder Phantasiens bedroht sind. Und zwar von etwas ganz Kuriosem. Und das beschreiben sie jetzt in dem Gespräch auch so. Das Irrlicht möchte eben den anderen erzählen, so was ganz Schlimmes, Schreckliches und... Dann fragen die anderen und sie kommen am Ende zum Schluss, sie alle werden vom Gleichen bedroht. Und zwar werden sie bedroht von...
Ja, vom Nichts, von dem großen Nichts, das man nicht sehen kann. Es ist keine Schwärze und keine Helle. Es ist auch nicht wie ein Loch oder da, wo der See eben weg ist. Also das erzählt ja der Blub. Da war der See Brodelbrü
plötzlich... So ein toller Name.
Ja, plötzlich weg. Und ja, und es... kommt eben raus, es ist eigentlich was man sich bildlich nicht wirklich vorstellen kann, sondern, also ich finde, man kann es sich nur im Gefühl vorstellen, also wie so eine Leere, wie so ein Nichts, aber bildlich ist es eigentlich, also ich, für mich nicht vorstellbar, ich habe es versucht, ich habe mir Mühe gegeben, aber ja, geht nicht.
Ja, ich musste dabei auch so ein bisschen an das schwarze Loch denken, denn Dieses Nichts hat ja auch diese ganz starke Anziehungskraft. Jetzt sind wir zum zweiten Mal im Buch bei so einer Magnetkraft irgendwie, einer Anziehungskraft. Vorher war die unendliche Geschichte für Bastian anziehend und jetzt wird beschrieben, wie das Nichts auf die Wesen, die ihm zu nahe kommen, so anziehend wirkt, dass sich die Wesen hineinstürzen. Und da hatten wir ja auch schon mal darüber gesprochen, dass das sowas Suizidales irgendwie auch in sich hat. Vielleicht kannst du ja noch mehr sagen.
Ja, also das ist mir aufgefallen jetzt in den ersten Kapiteln, die ich gelesen habe, dass häufig von lebensmüden Gedanken berichtet wird, von suizidalen Gedanken und ja auch teilweise schon Suizid begangen wird, also von diesem Pferd dann später, das kommt dann noch später.
Ja.
Und dass das schon auch, das Thema Depression zieht sich da durch und auch das Thema Lebensmüdigkeit ist auch ganz groß in der unendlichen Geschichte.
Ja.
So insgesamt.
Gut, ich meine, es ist ja auch so für Bastian, dass er in einer sehr schwierigen Situation ist. Das haben wir ja vorhin schon gesagt, Eltern abwesend, also Mutter tot, Vater einfach ja nicht da. Und das ist ja auch, also es wird nie beschrieben, hey, hier depressiv, aber jetzt wir als Erwachsene können uns das sehr gut denken. Ich glaube, dass man als Kind das nicht so lesen kann. Es gibt ja ganz viele Geschichten aus der damaligen Zeit. Zum Beispiel, ich weiß nicht, hast du Enid Blyton, die fünf Freunde, gelesen als Kind?
Nee.
Oder Honey und Nanny, diese ganzen...
Honey und Nanny?
Ja.
Ich meine ja, aber da erinnere ich mich auch nicht
mehr wirklich gut. Aber es ist spannend, dass in ganz, ganz vielen Kinderbüchern die Eltern keine große Rolle spielen. Also bei Honey und Nanny, klar, die sind im Internat, Eltern sind weit weg.
Ja.
Aber Enid Blyton ist ja auch, dass die immer in den Ferien nach Hause kommen von ihrer Internatszeit und dass die Eltern eigentlich immer nur genervt sind von ihren Kindern. Also ich möchte nur sagen, dass es durchaus mehr Kinderbücher gibt, vor allem von damals, wo so eine Eltern-Kind-Beziehung so gar keine Rolle spielt.
Warum eigentlich?
Ja, warum eigentlich? Das wäre so spannend zu erforschen. Und es wäre jetzt auch interessant zu sehen, wie das in jetzigen Büchern so ist. Aber ich glaube, auch da gibt es manche Bücher, wo einfach, mein klar, wir haben die Perspektive des Kindes und Kind ist ja auch mal ganz gerne ohne Eltern, ja? Ohne nervige Person, die ständig sagt, das darfst du aber nicht und so weiter, ja?
Mhm.
Also ohne so eine Instanz.
Ja, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht hat es auch was zu tun mit der Geschichte, also mit dem Zweiten Weltkrieg, wo ja insbesondere die Väter im Grunde nicht mehr vorhanden waren oder nur noch sehr sporadisch oder viele Jahre auch gar nicht da waren. Das weiß ich jetzt nicht genau, also das weiß ich nicht, ob es wirklich damit zusammenhängt, aber...
Ist schwierig, weil es sehr komplex ist, auch die Zusammenhänge. Wir müssen aber wissen, dass Ende, ungefähr bei Kriegsende, 12, 13 Jahre alt war und dass er auch so ein bisschen in die 68er-Generation mit hineingehört hat, auch wenn er sie im Nachhinein sehr stark kritisiert hat, was ich vorher erst im Interview gelesen habe.
Hat er wirklich, ja? Was hat er daran kritisiert?
Er hat daran kritisiert, dass es am Anfang sehr, so voller Inbrunst war, voller Euphorie und dass dann ganz schnell so sich orthodoxe Lager gebildet hatten, die sich alle selbst bekriegt haben. Er hat es dann so dargestellt, es ging nur noch darum, lange Haare zu haben und Marx zu zitieren, aber nichts zu tun. Und er konnte sich nicht mehr vorstellen, dass da eine solidarische Einheit daraus ja irgendwie gemacht werden kann, mit der man wirklich was bewegt, mit der man politisch etwas verändern kann. Also kurz und gut, viel labern, viel abhängen, wahrscheinlich auch die Drogen, aber eigentlich nicht wirklich viel Veränderung. Ich glaube, das war so ein bisschen seine Kritik daran.
Okay, interessant.
Ja? Aber ich sage es jetzt nur, was ich im Interview gelesen habe. Aber ja.
In jedem Falle redet die Gruppe darüber, dass sie alle dasselbe Problem haben und deshalb alle zur kindlichen Kaiserin wollen, um ihr das zu berichten. Und dann werden sie auch plötzlich so ein bisschen hektisch. Also so, ja, ich wollte ja auch nur nach dem Weg fragen und ich wollte jetzt auch gleich weiter und überhaupt. Und plötzlich, also ich finde schon relativ plötzlich, brechen sie alle auf.
Mhm.
Der Felsenbeißer nimmt sein Steinfahrrad und macht sich auf den Weg. Der Nachtalb ruft seine Fledermaus, mit der er davon fliegt. Der Winzling hat eine Rennschnecke dabei, was ja auch ganz goldig ist. Also sie sagen auch, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, der Nachtalb sagt es, ich kann auf niemanden warten, der auf einer Schnecke reitet, tut mir leid.
Ja.
Also erst schien die Sache eigentlich ziemlich freundlich zu sein. Also man hat so das Gefühl, ja, das ist ein freundliches Zusammensein und plötzlich ist es, nee, wir reisen jetzt alle alleine weiter und jetzt schnell und ich bin der Erste.
Genau.
Ja, und das Irrlicht, das geht auch, ich glaube, es geht als Erstes
los. Genau, ne? Das Irrlicht sprengt eigentlich diese schöne Gesellschaft. Wir hatten am Anfang so das Gefühl, da sind drei Freunde, drei Weggefährten, die lagern da gerade und ja. Und das Irrlicht kommt, sprengt das alles auf, verschwindet wieder schnell, weil es weiter möchte. Noch bevor es sogar den richtigen Weg beschrieben bekommen hat. Also es irrt weiter, das Irrlicht, weil der Nachtalb eigentlich darauf beharrt, nee, du bleibst bei uns, wir sagen dir nur den richtigen Weg, wenn du bei uns bleibst.
Und du leuchtest uns den Weg.
Genau, dann, ne? er möchte ja. den Weg geleuchtet bekommen. Und dann verschwindet das Irrlicht und dann, ja, wie du es schon beschrieben hast, ja, es löst sich dann ganz schnell auf, alle verschwinden und nur der Winzling bleibt so ein bisschen verloren erstmal übrig und denkt sich, es wäre nicht schön gewesen zusammen. Ja, also irgendwie echt.
Ja, der ist putzig, ja. Der hätte gern mit den anderen gern weitergegangen mit den anderen, ja.
Aber dann ganz pragmatisch sattelt er seine Schnecke und reitet auch weg.
Die Rennschnecke, ja.
Und ich wollte noch was sagen, dass die Sprache halt hier echt schön ist. Also man muss schon sagen, auch wenn wir viele kritische Dinge äußern, also sprachlich, diese Beschreibungen, es ist super atmosphärisch. Man kann sich das total bildlich vorstellen. Also auch sehr detailliert, was er hier so beschreibt.
Und sie sind alle sehr eloquent.
Genau, ja. Die sind sprachlich sie eloquent. Haben eine
echt gehobene Sprache.
Vielleicht eloquenter als wir.
Ja, wahrscheinlich. als nächstes fliegt dann der Nachtalb über diesen, ich will es mal sagen, Vorgarten. Das ist ein Labyrinth, also der Garten vor dem Elfenbeinturm.
Ja.
Und erstmal, dieser Elfenbeinturm ist eben kein Turm im klassischen Sinne, einfach ein Turm, sondern das ist wie ein riesiges Schloss mit vielen Kuppeln, Terrassen, Dächern. Also es ist halt, man hat das Gefühl, das ist wie so eine Stadt auch. Und dann der höchste Punkt ragt bis in die Wolken hinein.
Mhm.
Und davor ist eben dieses Labyrinth. Der Nachtalb fliegt darüber und sieht dann auch alleine auf dieser Strecke noch viele fantastische Wesen.
Fabelwesen,
genau, irgendwie ein Einhorn.
Genau, Einhörner, junge Einhörner in der Abendsonne.
Und auch ein Phönix.
Genau, ne? Also, wir hatten ja vorhin schon erwähnt, es sind hier viele Fabelwesen, die jetzt nicht Ende selber erfunden hat. Also er bedient sich an diesem ganzen Fabelwesen-Genre. Und ich finde auch jetzt nochmal, vielleicht was mir vorher nochmal entgangen ist, wir hatten ja Bastian, der Elternlose, ist ja ein bisschen auch wie Harry Potter, und auch in Harry Potter haben wir ja die Eltern, die abwesend sind. Und auch natürlich Fabelwesen, die bereits existieren, die Rowling für sich selbst so gestaltet hat. Und das ist so ähnlich haben wir das hier auch, finde ich, dass wir eigentlich so gut wie alle Fabelwesen, die es so gibt, gefühltermaßen, hier auftauchen, also im ganzen Buch auftauchen haben, plus natürlich erfundene Wesen. Und dass die alle mehr oder weniger eine Rolle spielen, ja, so in ihrer eigenen Welt, die er sich so geschaffen hat.
Ja, also er nimmt sie alle mit.
Ja,
also genau. Es kommen ja dann auch später Geister in Laken gehüllt und ein Vampir ist mit dabei und da wird wahrscheinlich noch vieles mehr auftauchen.
Ja, ein Greif und ein weißes geflügeltes Pferd, dessen Name früher einmal auch außerhalb Phantasiens bekannt war. Also in unserer Welt.
Der Pegasus.
Genau. Ja.
Warum benennt er Pegasus nicht?
Das weiß ich auch nicht.
Ja. Oder ist es wie so ein Gag? Also wie so ein Witz. So, haha, ihr wisst schon, welches ich meine. Also,
vielleicht so eine Aufforderung an die kindlichen Leser und Leserinnen. So, hey, habt ihr Wissen über die griechische Mythologie? Oder vielleicht auch für die Eltern, dass die dann vielleicht dazu aufgefordert werden, so hey, lest doch mal nach oder erzählt es eurem Kind. Oder irgendwie die Anspielung, dass Pegasus tatsächlich in der realen Welt da war. Aber das könnte man ja für alle Farben, auch für den Greif oder für andere Fabelwesen ja auch sagen, oder?
Eigentlich schon, ja.
Ja. Aber es ist spannend.
Ja, ich hatte das, vielleicht ist es auch wie so ein Mini-Rätsel. Also, ne? Genau. Was es irgendwie interessanter machen soll. In jedem Falle kommt der Nachtalb an und wird dann begrüßt von, ja, einer Art Komitee. Das sind, glaube ich, wie viel sind es? 2 oder 3
Wesen? Ich dachte, es müssten normalerweise ja 3 sein, weil wir ja die 3 als magische Zahl haben, oder? In den meisten Büchern sind ja mal 3 oder 7 oder so. Nee, 5 tatsächlich.
Ach, 5, ja, also okay.
5, glaube ich, ist das auch eine magische Zahl?
Muss ich jetzt nachschauen. Keine Ahnung.
Aber auf jeden Fall irgendwas.
Sie können sich auf jeden Fall ja als Formation vor ihm aufstellen. Und dann haben wir auch schon drüber gesprochen, dann reichen sie ihm einen Becher. Er trinkt davon, also das ist die Zeremonie, die Begrüßungszeremonie. Und danach nehmen sie alle selber einen Schluck von dem Becher. Und das kann man ja auch so verstehen, das ist wie so ein gegenseitiger Vertrauensbeweis, dass eben das, was da im Becher ist, nicht vergiftet ist, also dass man sich vertrauen kann. Und als erstes muss der Besucher sein Vertrauen beweisen. Ja, und danach kommen die Wächter, kann man Wächter sagen, oder das...
Ja, also die sind schon Wächter, ja.
Ja, die Wächter.
Tierwärter.
Die Tierwärter. Werden sie genannt, ja. Und die nehmen dann auch seine Fledermaus mit, die dann sofort einschläft. Er hat sie ein bisschen arg beansprucht, der Nachtalb.
Genau. Und daher kommt auch die Passage mit diesen Reittieren, also der Pegasus oder das geflügelte Pferd, ist da im Stall, wo noch andere Fledermäuse sind und Libellen und Schmetterlinge und so weiter, ja. Also es ist voller... Genau, und da spannend, es hätte ganz viel Durcheinander geben sollen, wird genannt. Also es müsste ein Brüllen, Kreischen, Flöten, Piepsen, Quaken und Schnattern geben. Aber es herrschte völlige Stille.
Ja, auch den Tieren scheint es nicht so gut zu gehen. Die spüren wohl auch, dass irgendwas los ist. Der Nachtalb trifft dann auch schnell den Winzling. Der Winzling mit seiner Rennschnecke war nämlich als erstes da. Ist er 2 Tage vorher angekommen?
Seit gestern
oder gestern, einen Tag vorher, genau. Mhm. Und der Winzling, der führt ihn dann auch so ein bisschen ein. Also die gehen dann zusammen in der Stadt umher. Die ganze Stadt ist voller Boten. Es kommt auch schnell raus, dass alle dieselbe Botschaft haben, nämlich die, dass das Nichts eben die Welt langsam verschluckt oder verschwinden lässt.
Genau, das grenzenlose Phantasien, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, Phantasien ist grenzenlos, es existieren keine Grenzen, verschwindet langsam, wird vom Nichts befallen.
Ja? Vielleicht, weil man sich immer noch was ausdenken kann, also weil die Fantasie auch unbegrenzt ist.
Ich denke mal, ja.
Man kann sich ja immer noch mehr aus einfallen lassen.
Genau, ja. Das werden wir ja später auch merken.
Genau. Und dass die kindliche Kaiserin auch krank ist. Mhm. Das kommt auch raus. Und dass das vielleicht auch die Ursache ist, oder wahrscheinlich die Ursache dafür, dass sich das Reich auflöst. Denn die kindliche Kaiserin ist das Herz Phantasiens. Das wissen alle. Niemand würde sie angreifen. Alle, ja, beschützen sie und sind auch sich dessen bewusst, dass wenn der kindlichen Kaiserin etwas zustößt, dass das Ende von Phantasien bedeuten würde.
Genau, ja. Und nochmal eine Sache haben wir vergessen. Zwischen der Passage, als diese 4 Wesen sich getroffen hatten im Haulewald und eben das Wusch-Busul, der Nachtalb, ankommt in den Ländereien der kindlichen Kaiserin, wenn ich es mal so nennen darf, also die Gegend um den Elfenbeinturm, haben wir eine rote Passage. Also hier ganz klar für uns Leser und Leserinnen, der Wechsel in Bastians Welt, in unsere Welt. Wir sind zurück auf dem Dachboden. Wir haben immer wieder den Bezug zur Uhrzeit. Also die Passage von Bastian beginnt mit die Turmuhr in der Nähe schlug 9. Das heißt 9 Uhr morgens. Er ist ja in der Schule und die anderen Schüler haben Unterricht. Und eigentlich ist die Passage ohne großen Inhalt, also keinen... Es geschieht nichts, ja, aber natürlich schon ein Inhalt. Denn Bastian reflektiert so ein bisschen darüber, wie es ist, sich in Büchern zu verlieren. Also er legt das Buch kurz zur Seite und beschreibt eben, welche Art von Büchern er liebt. Also Bücher, die spannend sind, die lustig sind, wo man träumen kann, wo man sich so ein bisschen verlieren kann selbst. Ja, auf jeden Fall denkt er dann dran, dass er auch so von den Büchern gerne was lernt, also... und denke dann eben, ah, wie das ist da in Phantasien mit den Baumwipfeln, den Moorgeruch oder Moosgeruch.
Und das ja auch alles so nachvollziehen kann und empfindet, auch während er es liest.
Genau, ja. Dann denkt er eben dran, ah, unten ist jetzt der Naturkundeunterricht. Und hier haben wir wieder einen Wechsel zwischen dem, dass er ja in der Schule eigentlich nichts lernt. Also von den Büchern kann er lernen, in den Büchern kann er träumen. Schule ist nur ein lästiges Übel für ihn.
Ja, ja, es scheint ihn so von der Fantasie her nicht besonders anzureden, wie der Unterricht gestaltet ist.
Dass es nur verstaubt ist und sie zählen irgendwie nur Blütenstände auf im Naturkundeunterricht. Ja, und wir hoffen mal, oder wir wissen, dass der heutige Unterricht, also heutzutage Schulunterricht, nicht unser Unterricht, wir machen ja keinen, ein bisschen spannender ist.
Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ja, und dann sind wir eigentlich am Ende angekommen des ersten Kapitels, Phantasien in Not.
Ach, ja, ne, noch eine Sache. Ja? Und zwar ganz am Ende von Phantasien in Not kommt es eben dazu, dass der Felsenbeißer, der Wuschwusul, also der Nachtalb, das Irrlicht und der Winzling sich ja wieder treffen. Oder ich bin mir gar nicht sicher, ob auch das Irrlicht dabei ist, aber ich vermute mal schon, weil es hier heißt, dass diese vier ungleichen Bottich, dass diese dass die vier ungleichen Boten sich innig befreundeten und auch weiterhin später zusammenblieben. Und das ist aber eine andere Geschichte wäre, die ein andermal erzählt werden soll.
Genau, und da glauben wir auch, also die Vermutung liegt nahe, dass Ende vielleicht geplant hat, noch andere Geschichten, Hintergrundgeschichten, weiterführende Geschichten zu schreiben.
Oder es ist eine Anregung an uns alle, selbst Geschichten zu schreiben.
Vielleicht auch. Ja. Aber das sagt er öfter.
Genau, es kommt sehr, sehr oft vor.
Ja.
Eigentlich bei allen Gestalten, die so ein bisschen eine Rolle spielen.
Stimmt, ne? Beim Chairon auch. Mhm. Ja, also ja.
Es zieht sich durchs Buch.
Kann auch sein, dass er vielleicht auch das schön gefunden hätte, wenn jemand anders da angesetzt hätte.
Ja, oder gar nicht, dass jemand was schreiben muss, aber dass wir uns alle
Gedanken machen. Dass man sich vorstellt.
Genau, ja. Das ist hier noch diese unendliche Welt, ja, Anspielung auf die unendliche Geschichte. Dass es die gibt, die unendliche Welt, mit diesen Geschichten.
Stimmt, ja. Und wenn dann jetzt jemand sich was ausdenkt und dann vielleicht auch wieder sagt, das ist eine Geschichte, die woanders weitererzählt wird, dann ist es ja wie ein Netz aus Geschichten, die dann so, aus dieser Urgrundgeschichte eben so erwachsen ist.
Mhm, genau.
Ach, ist eigentlich ganz cool.
Ja. Und da wir hier nicht unendlich heute reden wollen, lassen wir euch jetzt mal wieder in Ruhe und freuen uns aufs nächste Mal.